Nächstes Thema und wir bleiben in der Schweiz oder anders ausgedrückt, wir bleiben hier im Ländle. Ich bin jetzt verbunden mit Lorita Segelis oder wie heißt nochmal Ihr Name?
Elias.
Selias.
Guten
Okay,
Morgen.
guten Morgen. Wunderbar. Das heißt, ich habe hier ein Thema, das etwas historisch ist oder unter Umständen sogar noch recht aktuell, je nachdem, wie man es anpackt, die sogenannten Verdingbuben. Und dazu haben Sie was geschrieben, das heißt Ihre Magisterarbeit gemacht.
Ja, also die Magisterarbeit habe ich zu den Schwabengängen gemacht und die Verdingbuben, das sind dann eigentlich im Gegensatz zu den Schwabengängen Kinder und Mädchen gewesen, die über eine längere Zeit in fremden Familien aufgewachsen sind und dort gearbeitet haben. Schwabengänger sind im Frühling hin und im Herbst wieder zurück.
Wann war denn die Zeit der sogenannten Schwabengänger?
Also die Schweizer Schwabengänger gingen so bis zum Ersten Weltkrieg nach Süddeutschland und aus Österreich gab es noch Kinder, die bis in Anfang des Zweiten Weltkrieges ging es jeweils im Frühling losliefen, genau.
Ihr habt jetzt ein Netzwerk hier aufgebaut, das eben die historische Situation von Kinderarbeit, ganz besonders eben auch von diesen Verdingbuben und Kindern eben beleuchtet. Welche Gründe gab es denn damals, dass zum Beispiel die Kinder ins Schwabenland geschickt wurden?
Also das Schwabenland war eigentlich der Grund, dass man ging, war die Armut. Also Kinder grundsätzlich haben viel früher mitgearbeitet und haben auch einen gewissen Teil an familiären Unterhalt beitragen müssen. Und die Möglichkeit, eben ins Schwabenland zu gehen, war eine Möglichkeit, mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Aber der Grund war die Armut in diesen Bergregionen.
Wenn man das jetzt so sieht, dann ist es natürlich eine Frage, inwiefern die Kinder hier mehr oder weniger freiwillig in die Fremde gegangen sind, denn arbeiten mussten sie ja hier wie da, oder inwiefern sie praktisch hier gezwungen waren, also tatsächlich gezwungen waren, im Sinne von unfreiwillig jetzt diese Arbeitsimmigration angetreten haben.
Ja, das ist schwer zu beurteilen. Sie sagen es richtig, Arbeit gehörte dazu und deshalb hat man zum Beispiel eben auch Bauernkinder gerne aufgenommen, weil sie bereits wussten, wie man arbeitet. Also die Schwabenkinder hatten zwar das Problem der unterschiedlichen Sprache, es waren zum Beispiel die rätoromanischen Kinder, aber auch aus dem Tirol, die sprachen einen anderen Dialekt als in Süddeutschland. Das war ein Problem, aber die Arbeit eben nicht, die Kinder kannten das. Unfreiwillig ist natürlich, wenn ein 7-, 8-, 9-, 10-jähriges Kind für ein halbes Jahr von zu Hause weg muss, dann ist das immer mit einem starken Heimweh natürlich auch verbunden. Und das Gefühl, dann allein zu sein auf diesen Höfen, war relativ stark.
Inwiefern waren die Kinder hier in den Familien eingebunden, beziehungsweise wie wurden denn die Kinder damals behandelt?
Also bei den Schwabengängen ist es so, dass es sehr unterschiedlich ist. Das ist, und auch bei den Verdingkindern, also jenen Kindern, die länger in einer Familie waren. Viele erzählen, dass sie eben aufgenommen wurden als Arbeitskraft und deshalb zum Gesinde gehörten und weniger zu den Familien, was vielleicht etwas weniger stark ins Gewicht fällt, wenn man wieder gehen kann. Wenn man aber über eine längere Zeit an einem Ort ist, dann ist das natürlich sehr gravierend, wenn man keinen Familienanschluss hat.
Die Kinder sind ja hier nach Deutschland gekommen, das heißt nach Süddeutschland. Was haben die denn da verdient? Haben die da einigermaßen verdient oder war das eher so ein bisschen ein Zubrot? Das heißt, dass die Kinder praktisch als Esser von der eigenen Familie weg waren.
Also das war sicher ein Aspekt, dass man, dass ein halbes Jahr jemand weg war vom Tisch, vom heimischen Tisch und man so Entlastung hatte. Aber die Kinder haben auch etwas verdient. Also das sogenannte Doppelthäs hat sich eingebürgert, das heißt eine doppelte maßgeschneiderte Kleidung. Bei den Knaben kamen da solche Rohrstiefel dazu, die offenbar sehr beliebt waren. Die sind, findet man in den Quellen immer wieder. Dann gab es einen Barlohn, der dann vor allem in der Zeit der Inflation, das hat die Schweizer weniger betroffen, aber die Österreicher natürlich stark abnahm. Also dann war das, sie hatten zwar viel Geld, aber es war nichts mehr wert, oftmals. Und viele erzählen auch von Naturalien, die sie erhalten haben und dann mitgenommen haben.
Eine andere Geschichte ist natürlich die Schulpflicht oder anders ausgedrückt Bildung. Ich meine, wenn man ein halbes Jahr von zu Hause weg ist, dann arbeitet man, aber man könnte natürlich auch hier ein bisschen was lernen, sprich lesen, schreiben und so weiter, die Grundgeschichten. Wie wurde denn das da geregelt? Waren die auch aus der Schule weg?
Ja, und das war der große Vorteil. Man hat ausländische Kinder von der Schulpflicht befreit, vor allem in Baden-Württemberg, also in Württemberg, in Bayern also im Allgäu waren die schon früher, hätten die eigentlich zur Schule müssen, auch die ausländischen Kinder. Aber das war der Hauptpunkt, weshalb man auch nicht einheimische Kinder genommen hat. Die waren in der Schule und einen großen Teil des Tages weg für, als Arbeitskraft. Und die ausländischen Kinder hatten eben den Vorteil, dass sie den ganzen Tag arbeiten konnten.
Wurden die dann zu Hause rückbetreut, sprich etwas stärker in der Schule gefördert oder gefordert? Oder hat man das ganz einfach gelassen, sodass also die Kinder, die im Ausland, sprich in Deutschland in dem Fall oder in Schwabenland hier gearbeitet haben, dass sie dann in der Schule zurückgefallen sind?
Also in Bünden hat es sehr lange noch eine sogenannte Winterschule gegeben. Das heißt, die Schule hat im Frühling aufgehört und wurde erst wieder im Herbst aufgenommen. Also sie haben eigentlich oftmals nichts verpasst in dem Sinne, außer wenn sie früher aus der Schule gingen und später ankamen, wenn die Schule bereits begonnen hat. Aber es gibt Berichte, die darauf hindeuten, dass die Kinder dann Probleme hatten, am Anfang wieder reinzukommen, vor allem weil sie ein halbes Jahr eben Deutsch gesprochen hatten und dann wieder sich eingewöhnen mussten in die eigene Sprache. Aber eine Förderung in dem Sinne gab es nicht und es war auch die Zeit, in der sich die Volksbildung erst wirklich durchzusetzen begann. Und man sieht auch schön, dass gerade die Schulpflicht zu Hause dann ein Thema wurde beim Gang nach Schwaben. Also dass man die Kinder versucht hat, möglichst lange in der Schule zu behalten, was dann dazu geführt hat, dass sie eben eigentlich zu spät ankamen für die guten Plätze in Württemberg.
Und das hat dann irgendwann mal aufgehört. Wo waren denn die Gründe zu suchen, dass hier diese Arbeitsmigration der Kinder aufgehört hat?
Also für die Schweiz ist so, eben die Schulpflicht war sicher ein Teil, der da, dass man die durchgesetzt hat, immer mehr. Und dann gab es aber auch zunehmend neue Verdienstmöglichkeiten in der Schweiz, zum Beispiel im Tourismus. Und ich glaube, die Zäsur, die der Erste Weltkrieg hier gemacht hat, die Reisemöglichkeiten, die eingeschränkt waren, hat sicher auch dazu geführt, dass man das nicht wieder aufgenommen hat nach dem Ersten Weltkrieg. Also in Tirol sind die Kinder dann weiterhin gekommen und da war es dann der Zweite Weltkrieg, der dann eigentlich diese Wanderbewegung beendet hat.
Jetzt reden wir über ein historisches Thema, was hier stattgefunden hat zwischen Österreich, Tirol, der Schweiz und natürlich hier Süden, im Süden von Deutschland, im Schwabenland. Mhm. Welche historischen Bezüge kann man jetzt drüber retten, zum Beispiel jetzt, wenn man sich die Kinderarbeit weltweit mal so ein bisschen anschaut? Was gibt es denn da so für Parallelen, beziehungsweise wo gäbe es denn da Unterschiede? Kennen Sie sich da ein bisschen aus?
Also die Kinderarbeit war weiterhin ein Thema. Also in den Fabriken hat man versucht, mit Gesetzen hier Einhalt zu gebieten, dass Kinder unter 14 Jahren nicht mehr in den Arbeitsprozess einbezogen wurden. Aber in der Landwirtschaft hat das weiterhin stattgefunden. Also sie haben die Verdingkinder angesprochen, die in der Schweiz bis in die 60er, zum Teil in die 70er Jahre wirklich vornehmlich als Arbeitskraft auf Höfen, auf kleineren Betrieben meist aufgenommen wurden. Also die das war auch ein erzieherischer Aspekt. Nicht nur in der Schweiz, sondern in Deutschland gibt es ähnliche Parallelen, die noch zu wenig untersucht sind. Aber zum Beispiel im Heimwesen sieht man das auch, dass sie immer wieder auch zur Arbeit erzogen wurden, mit dem Ziel, später dann eben selbst sich durchs Leben bringen zu können. Und wenn man, also man muss nicht weit gehen, heute ist das immer noch ein Thema. Portugal beispielsweise habe ich letztens einen Bericht gesehen über Schuhe, die Kinder produzieren, zu Hause in Heimarbeit. Und wenn man dann noch weiter aus Europa hinausgeht, ist die kindliche Arbeitskraft nach wie vor ein großer, also sehr wichtig für arme Familien.
Wir haben vorhin eben über die Schwabenkinder geredet. Die Schwabenkinder ist praktisch eine Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und die Verdingkinder ist eine Zeit, die praktisch auch nach dem Zweiten Weltkrieg aktuell gewesen ist. Sprich, Kinder damals sind heute ja Opa und Oma, das heißt, die leben noch. Ja. Wie haben denn die Zeit erlebt? Ich meine, da haben wir ja Zeitzeugen im Grunde genommen, die darüber berichten können und die dann eben auch mit dieser historischen Bürde hier eben ihr Leben verbracht haben. Wie lebt man als so ein Kind, das eben hier früh in der Jugend schwer arbeiten musste, unter Umständen auch in der Fremde? Das heißt, ja.
Also wenn man aus einer Familie weggeht, dann ist das immer ein ganz schwieriger Prozess. Und viele berichten eben, dass sie in den Familien als Arbeitskräfte aufgenommen wurden, wobei die Arbeit an und für sich, wenn sie in einem normalen, sagen wir, in einem normalen Rahmen wie andere Kinder auch stattgefunden hat, weniger gravierend ist aus heutiger Sicht. Problematisch wird es dann, wenn die Kinder zu viel arbeiten mussten, zum Teil gesundheitliche Beeinträchtigungen bis heute daraus ziehen oder eben gefährliche Arbeiten erledigen wurden oder mussten oder Arbeit, die niemand machen wollte. Aber was wirklich am schwersten bei den meisten, die heute berichten und über schlechte Erfahrungen berichten, ist, dass sie keinen Familienanschluss hatten, dass sie aus der Herkunftsfamilie weggenommen wurden, auch wenn das Situationen zum Teil waren, die durchaus auch aus heutiger Sicht berechtigt waren, dass man ein Kind weggenommen hat, aber dass sie eben an einen neuen Ort kamen und dort keinen Familienanschluss waren, allein waren, isoliert waren und eben auch diesen Personen ausgeliefert waren. Die Kontrolle beispielsweise hat auch nicht gut funktioniert, sodass ein relativ großer Raum da war, um diese Kinder zu behandeln, wie man gerade wollte. Und das hat dann Auswüchse gegeben mit Misshandlungen, die man heute teilweise auch mit Folter bezeichnet. Aber man muss immer auch sagen, es hat immer auch Familien gegeben, die ihr Kind, die Kinder aufgenommen hatten wie die eigenen. Das gab es auch.
Wie waren da so die Verhältnisse? Ich meine, Kinder wurden ja auch vermittelt. Was für Vermittlungsstrukturen gab es denn da?
Also einerseits hat man unter der Verwandtschaft die Kinder verteilt, wenn das möglich war. Man hat immer zuerst versucht, in der Verwandtschaft zu sehen, also nicht nur in der Schweiz, auch in Österreich oder in Deutschland, das war, glaube ich, überall so. Und dann in fremde Hände, da konnte man zum Beispiel bei der Gemeinde anfragen, ob ein Kind da ist, dass man hätte gerne ein Kind. Es gab auch Zeitungsinserate, also sicher bis in die 40er, zum Teil noch in den 50er Jahren, dass man mittels Zeitungsinseraten Personen gesucht hat, die dann Kinder aufnehmen.
Wir haben vorhin gerade darüber geredet, dass eben heute noch Zeitzeugen existieren. Werden die irgendwie für ihre Arbeit entschädigt, beziehungsweise ist es irgendwie ein ganz normaler Prozess gewesen?
Also
ich meine,
gerade
eben...
Also für die Arbeit als Kinder... Also in der Kindheit?
Ja, in der Kindheit. Ich meine, das ist...
Nein.
Nein,
also
was heißt...
Ist man davon ausgegangen, dass diese Kinder eben aufgenommen wurden, einen Beitrag leisten müssen für ihren eigenen Unterhalt. Und eigentlich wäre dann, wenn sie aus der Schule kommen, also das war mit 14, zum Teil mit 16 Jahren, dann wären sie Arbeitskräfte gewesen, die man hätte entlöhnen sollen. Aber es gab immer wieder Situationen, dass man dann gesagt hat, ja, wir haben dich jetzt gratis bei uns aufgenommen, jetzt musst du noch ein Jahr länger bei uns gratis auch arbeiten, ohne Lohn. Oder man hat gesagt, wir haben dir das Konfirmationskleid bezahlt, das musst du nun abarbeiten. Also solche Situationen gab es immer wieder.
Ich habe vorhin gerade von Entschädigung geredet. Entschädigung heißt natürlich auch, dass da irgendwas Illegales stattgefunden hat. Waren diese Verdingkinder praktisch in einer sogenannten Legalität, haben sie da in der Legalität gearbeitet, obwohl wir das heute natürlich total anders sehen, oder waren die illegal, das heißt illegal beschäftigt?
Nein, es gab kein Kinderarbeitsverbot in der Landwirtschaft. Es gab ein Kinderarbeitsverbot in Fabriken, aber in der Landwirtschaft gab es kein Kinderarbeitsverbot, deshalb war das eigentlich auch legal. Es gab gewisse Gesetze und auch Diskussionen dann eben, dass man möglichst nicht oder nur in einem pädagogischen oder erzieherischen Kontext dies machen durfte und die Kinder nicht überarbeiten, aber eigentlich war das von der Gesellschaft so durchaus auch mitgetragen.
Dann danke ich mal für dieses Gespräch. Das war okay. Lorita Seglias und wir haben geredet über Buben verdienten Mädchen, es gab ja auch Mädchen, beziehungsweise die Schwabenkinder, sprich Kinderarbeit, die auch hier in Deutschland, in Süddeutschland, vor gar nicht so langer Zeit gang und gäbe gewesen ist. Ich sage mal, danke für dieses Gespräch.